I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Leute, hier ist wieder euer Chrissy. Es heißt mal wieder Werbung beim Autokino. Werbung beim Autokino heißt meistens, wir verdienen Geld und ihr könnt welches sparen. Und so ist es auch heute. Vor allem ist es immer so, wenn wir mit Sky Ticket zusammenarbeiten, die haben was richtig Geiles für euch und davon erzähle ich euch jetzt. Die Rede ist nämlich vom SYFY Original Spites. Das könnt ihr euch jetzt angucken bei Sky Ticket. Es geht um Nora, die nachdem sie eine neue Partydroge namens Bliss genommen hatte, ohne Erinnerung im Krankenhaus aufwacht. Und irgendwie benehmen sich alle, auch ihre Eltern, um sie herum total zwielichtig und man weiß gar nicht, wem man vertrauen kann. Alle jungen Leute, die Bliss genommen haben, verschwinden erst und kommen dann total ausgetauscht zurück und die Polizei ist genauso ratlos wie Nora, die nicht weiß, was ihr passiert ist. Man weiß auch nicht genau, wer hinter der Droge steckt, aber es scheint, als hätten sogar Aliens damit zu tun. Leute. Ja, wir müssen euch warnen, die Serie macht genauso süchtig wie Bliss. Zwinker-Smiley, denn man will unbedingt herausfinden, wer jetzt hinter der ganzen Sache steckt und wer wen versucht auszuspielen. Richtig spannende Verschwörung, vor allem, da man sich die ganze Zeit fragt, was mit Nora passiert, die auch gar nicht mehr so ist wie früher und sich zu verändern scheint. Ja, cool, Leute, oder? Die Hauptrolle spielt übrigens jemand aus Game of Thrones. Den Namen kann ich euch fehlerfrei aussprechen, nämlich Rosabelle Laurenti Sellers. Ja, dankeschön für die Blumen. Und das Geile ist, wenn man sich das anguckt, dass diese Serie in Deutschland spielt und da kann man natürlich verschiedene Orte erkennen, wo man sagt, Mann, guck mal, da war ich auch schon mal. Gar nicht so verkehrt. Die Serie läuft auf SYFY und ihr könnt sie auch mit Sky Ticket easy streamen. Mit Sky Ticket könnt ihr auch schon immer eine neue Folge sehen, die noch nicht im Fernsehen gelaufen ist. Aktuell gibt es ein Knallerangebot. Ihr bekommt die ersten 2 Monate für nur 4,99 € und könnt damit noch viel mehr geile Serien schauen, wie zum Beispiel natürlich Game of Thrones, natürlich Westworld und natürlich Rick and Morty. Ja, das lieben wir alle. Da gibt es jede Menge Podcasts schon von uns zu. Einfach registrieren und sofort streamen. Easy monatlich kündbar, das wisst ihr alles. Und damit ihr euch nochmal genau reinlesen könnt in die Materie, haben wir euch noch einen Link bereitgestellt. Den gibt's in unseren Shownotes. Ich kann ihn euch auch vorlesen für die Hochbegabten.
Na, Achtung. Warte kurz, ich lese ihn vor. Also Leute, bit.ly/autokino-spites. Und jetzt Christian.
Oh, Leute, das war die Werbung. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Checkt das Sky Ticket aus. Checkt Spites aus. Viel Spaß damit. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Autokino. Ich bin's, euer Chris, und auf der anderen Seite ist der Max.
Hallo.
Hallo.
Heute, ja, wie ihr hört, kein Video.
Nee, kein Video, weil wir haben jetzt erstmal vorgezogen, uns nicht zu treffen mehr. Das stimmt nicht so ganz. Ich sag, wie es ist, der Stenger war vor kurzem, also ich kann nicht sagen, ich schieb ein bisschen Panik. Weil der Stenger war vor kurzem im Disneyland und der hat jetzt irgendwie so einen derben Urlaub gemacht. Und ich bin ja so ein bisschen Risikogruppe wegen meinem Asthma und deswegen ziehe ich mich gerade so ein bisschen zurück und quartiere mich zu Hause ein und versuche jetzt mal eine Woche zu Hause zu bleiben.
Geile Nudeln.
Bitte?
Es gibt geile Nudeln, habe ich gehört.
Es gibt gute Nudeln. Und gerade eben hatte ich eine Pizza.
Was für eine?
Wo ich die ganze Zeit dachte, ja, pass auf, ich hatte eine Ernst Wagner oder so heißt die. Mhm. Und ich habe die gegessen und normalerweise, ich dachte mir so, oh geil, Sardellen, ne? Und mag ich ja auch ganz gerne mal Sardellen. Und ich schmeckte die ganze Zeit, dachte mir so, oh, schmeckt so komisch, sardellig. Irgendwie, ich bin doch nicht so der Fan. So eine ganze Pizza mit Sardellen ist dann doch ein bisschen viel, esse die so leer und guck auf den Karton und sehe, da waren gar keine Sardellen drin.
Hä?
Ja, und jetzt. Das frage ich mich auch seit. Na, also wenn ich anfange, jetzt irgendwann aufs Klo zu rennen, Max weiß Bescheid.
Aber was war's denn dann?
Ja, also Schinken.
aber halt Chicken, der anscheinend sehr fischig geschmeckt hat.
Das was?
Finde ich auch ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich zu Hause ein bisschen einquartiert und habe jetzt die nächste Zeit viel Zeit, um noch Serien zu gucken und Filme zu gucken und hoffe natürlich, dass ich gesund bleibe. Wir hoffen übrigens auch, dass ihr gesund bleibt und dass ihr das alle ernst genug nehmt, aber trotzdem nicht in Panik verfallt, euch die Hände wascht. Und wir sagen jetzt halt, ey, wir machen das jetzt auch erstmal so. Finde ich auch irgendwie völlig richtig und okay bei der Lage, die ja. Von der Woche habe ich echt noch so ein bisschen Witze gemacht. Mhm. Und war noch so, ja, Corona, haha. Und mittlerweile denke ich mir so, uiuiui, ey, da hängt ja ein Rattenschwanz dran so. Man denkt ja immer so, ja, man wird das schon selbst nicht bekommen, aber dann fängt man an, darüber nachzudenken, jo, aber was, wenn es meine Oma bekommt und so, ne? Und dann fängt man an, darüber nachzudenken und sagt so, oh, da hängt auch ganz schön viel wirtschaftliches Zeug dran. Und Absolut. Dann liest man die Berichte aus Norditalien und dann denkt man sich, okay, man muss jetzt wirklich als Gesellschaft irgendwie zusammenhalten. Und weißt du, was ich absurd finde? Dass die Gesellschaft ja eigentlich, ist mir heute aufgefallen, eigentlich sich so gut vernetzen kann wie noch nie durch das Internet, ne? Mhm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die sich aufgrund der, dass sie sich trotzdem nicht vernetzen lassen, weil jeder so sehr auf seine eigene Meinung beharrt. Und das finde ich schon, weißt du, also so Leute, die einfach so sagen, ja, das ist ja alles nur Panikmache. So, wo ich mir so denke, naja, also kennst du die Faktenlage? Das ist halt so, weißt du, wo ich mir so denke, naja, Panikmache gibt's auf jeden Fall auch, aber es ist auf jeden Fall auch ein kritischer Moment.
Ja,
für die Menschheit.
Ich glaube, es braucht jetzt sehr viel Fingerspitzengefühl an der Situation, was haben wir ja vorhin schon mal privat im Auto besprochen, so dieser sehr dünne Grad aus das ernst genug nehmen und das kapieren und das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber auch so dieses nicht in diese vollkommene Panik verfallen, weil halt, wie du richtig sagst, ganz viel hinten dran hängt, auch wirtschaftlich hängt wahnsinnig viel hinten dran. Ich habe aber auch heute Morgen schon zu dir gesagt, ich finde es auch nicht schlecht, das jetzt gerade erstmal einfach um die Ausbreitung einzudämmen, ja, wenn das denn geht. Natürlich durch so Geschichten, so Beschleuniger wie große Veranstaltungen, Messen, Festivals, Konzerte und so weiter und so fort, dass daher erstmal auch alles eingestellt wird. Also ich meine, ich soll Ende Mai auf Tour gehen und für mich ist das auch eine wichtige Einnahmequelle durch Merch und durch die Verkäufe. Aber wenn sich das alles einfach, wenn dann mal sagt, so ja, das muss halt jetzt der Gesundheit wegen einfach mal ein halbes Jahr nach hinten geschoben werden, dann habe ich damit zu leben. Punkt aus Ende. Das ist dann so. Das ist dann okay auch. Das muss so sein.
Und du bist natürlich in der Situation, dass du noch 2-3 andere Standbeine hast, so, also du hast ja noch den Podcast hier mit mir und das große Glück haben wir ja, dass wir hier unterstützt werden von den Leuten und so, aber jetzt ist die Situation ja vielleicht auch bei vielen Leuten so, dass die so einen Job haben bei jemandem, der halt sofort sagt, jetzt, jo, dann kann ich dich nicht mehr bezahlen. Das ist natürlich scheiße und schwierig. Ich bin mal gespannt, wie das alles jetzt weitergeht. Ich muss wirklich sagen, es ist eine schwierige Situation. Klar, es ist einfach eine schwierige Situation, halt, aber die Gesundheit geht vor
am Ende. Ja, am Ende das. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Zeit fast mit die schwerste wird, weil wir jetzt alle erstmal lernen müssen, damit zu dealen. Weil das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Es sei denn, sie sagen auf einmal, wir haben ein Heilmittel, und das können wir jetzt allen Bürgern spritzen. Aber das ist ja, damit alle immun sind, also wie so ein Impfstoff. Aber das passiert ja erstmal nicht. Übrigens, Fun Fact, die Impfgegner-Demo wurde abgesagt wegen Angst vor Corona. Das fand ich sehr schön. Aber zurück zum Thema, ich finde diese, also weißt du, man muss halt jetzt damit dealen und das lernen, damit umzugehen. Und weil das ist ja nicht was, das wird uns das Jahr über begleiten und das wird uns wahrscheinlich auch noch in 2021 rein begleiten. Aber wir werden ja nicht jeden Tag so panisch sein, wie wir es vielleicht jetzt, also diese Angst davor, diesen Respekt wird man haben, aber man wird trotzdem auch lernen, damit wieder umzugehen. Das muss man auch lernen. Ich glaube, dass dieser Lernprozess in den nächsten Wochen so diese ganzen wenn die Dummies ausrasten und dann halt ihre ganzen so, also es ist ein Unterschied, ob jemand, der sehr krank ist, sich halt vermummt und um halt draußen nicht in Gefahr zu geraten, ob das irgendjemand ist, der einfach nur, weil er zu viel Zombie-Filme gesehen hat. Da gibt's ja auch einen Unterschied.
Ja, das finde ich auf jeden Fall absurd, sowas zu sehen. Aber was ich mal ganz kurz sagen muss, gestern wurde ja das Spiel abgesagt, nicht abgesagt, sondern das Spiel hat stattgefunden, aber ohne Zuschauer. Paris, also wir nehmen heute, nur damit ihr auch unsere Faktenlage kennt, am Donnerstag auf, 16.32 Uhr, heute ist glaube ich der 12. oder so, 13. irgendwie sowas.
Erstmal die Uhrzeit sage ich, nicht das Datum.
12. März. 12.
März.
Es ist, es ist 16.33 Uhr. Und gestern war dieses Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Und Paris hat es völlig richtig gemacht. Die haben gesagt, okay, das Spiel sollte ohne Zuschauer stattfinden. Ich als riesen Fußballfan bin ja sogar so, dass ich sage, ey Leute, sagt einfach Fußball ab. Denn was machen natürlich die meisten? Sie wollen irgendwo Fußball schauen, in irgendeiner Kneipe, in irgendeiner Bar. Die haben kein Sky. Und das ist, Leute, ey. Das ist nicht geil. Und auf jeden Fall, jetzt habe ich mir gedacht, gut, dass sie das abgesagt haben. Und jetzt standen gestern aber 10.000 Fans vor dem Stadion und haben da gefeiert. Wo ich mir so dachte, ah, jo, das macht Sinn.
Ah, das ist, ja, das ist ja super.
Ja, die haben gesagt, wir unterstützen unsere Mannschaft trotzdem. Dachte ich mir so, jo, ihr habt Kraft, sehr gut, weitermachen, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist wirklich einfach nur schrecklich. Also dass sowas dann noch passiert, finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Aber naja.
Aber wie gesagt, ich denke auch, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Max, mega.
Dankeschön, der ist auch wichtig. Und wir lieben Porzellan, wir lieben auch Gesundheit und deswegen passt auf euch auf, ganz wichtig.
Ja, ich habe noch einen kleinen Song geschrieben für uns.
Ah.
Willst du hören? Weil du hast gerade irgendwie 20 Minuten gebraucht. Da habe ich gedacht, komm, ich nutze die Zeit, pass auf. Ich mache einfach ohne Melodie jetzt, weil ich habe keine Gitarre da. Leute, Freunde von mir wissen, dass ich wahnsinnig gut Gitarre spielen kann, aber habe ich leider nicht, pass auf. Ist so ein bisschen erinnert ans Rabi Gramm, pass auf. Ist ein Song über den Coronavirus. Bist du in Quarantäne und hast noch keine Pläne? Dann mach dir doch einen Podcast an von Crazy und Max. Hast du Angst vor den Viren? Lass dich nicht beirren. Bleib heute zu Hause und setz die Kopfhörer auf. Yeah. Stark, oder?
Ja.
Ja, sowas. Cool. Ist ein bisschen peinlich, aber ich muss auch sagen.
Erstmal finde ich es einfach nur gut.
Ja, ich wollte irgendwie, ich habe überlegt, naja, im Kopf hört sich sowas ja gesungen immer besser an. Naja gut, ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht habe ich auch schon Fieber, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass, bleibt zu Hause, das ist meine bescheidene Meinung, bleibt zu Hause, meine Geburtstage. Ich habe Geburtstage abgesagt, von der Cognac-Geburtstag diese Woche gehe ich nicht hin. Das sind einfach so Sachen.
Aber der hat auch schon mit Pluto gefeiert, also wie will man mehr, was sollen wir noch ausrichten? Ja.
Das stimmt allerdings, jo. Deswegen, ich mache da jetzt erstmal halblang und deswegen gucken wir sehr viel Kram uns an, Maxine. Das kann man schon mal sagen. Wir waren heute im Kino, das war eine gute Idee.
Wir waren heute in der Pressevorführung, in der auch nur 10 Leute waren, von denen haben aber 12 gehustet.
Ja.
Wir haben heute Morgen Mulan gesehen, über den wir noch nichts sagen dürfen, weil das Embargo erst in einer Woche fällt, wenn ihr diese Folge hört. Ich darf nicht mal das sagen, was ich direkt, das erste nee, Wort, was ich darf, dem Film.
Gar nichts.
Lasst euch einfach überraschen und wir machen in der nächsten Ausgabe, die auch schon nächste Woche kommt, einen Vergleich Mulan 1998 gegen Mulan 2020. Und du musst den Cartoon noch gucken, aber ich habe den ja gestern wieder gesehen und ich lieb den ja. Aber dazu nächste Woche mehr.
Mhm. Genau.
Aber jetzt haben wir was anderes geguckt. War ein Riesenthema die letzte Zeit, eher so in so kleineren Kreisen. Aber wir haben einen Film geguckt, der letztes Jahr in Deutschland gemacht wurde, rauskam, in eher nur Programmkinos. Netflix hatten sich aber jetzt geschnappt, sehr schnell, und hat ihn sehr groß beworben, was mich gewundert hat, aber auf einer positiven Ebene, weil ich mir dachte, cool, dass ihr euch auch sowas nehmt, und weil der Film wäre wahrscheinlich sonst untergegangen. Es gab viele, die nicht verstanden haben, dass der nicht für den Oscar nominiert ist, der Kategorie bester ausländischer Film. Die Rede ist von Systemsprenger, ein deutscher Film. Und den haben wir uns reingezogen. Und der passt gut in die gute Laune, die generell draußen gerade herrscht.
Wahnsinn. Also das ist wirklich ein gute Laune-Film, Max. Den hast du toll rausgesucht. Das war ja deine Idee, den zu sprechen. Das kann man auch schon mal so sagen. Und ich habe schon von einigen Leuten im Vorfeld gehört, Max Lessmann hat zu mir gesagt, oh, das ist schon ein krasser Film und er hat den sehr bewegt. Das haben ganz viele Leute haben geschrieben, Achtung, Triggerwarnung. Also wenn ihr selbst so ein Kind gewesen seid, dass, hier, wie als Systemsprenger dargestellt wurde, dann guckt euch das vielleicht nicht unbedingt an. Ich habe mir das angeguckt, irgendwie haben viele Leute zu mir gesagt, das könnte dich verstören. Ich habe ihn angeguckt und ich kann gleich mal zu Anfang sagen, es hat mich null verstört. Ich kann ja manchmal so einen ganz trockenen Blick auf Sachen haben, wenn die mich nicht emotionalisieren.
Mhm.
Und so war das da tatsächlich. Also ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, wie, das Thema hatte ich nicht emotional mitgenommen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mir diesen Film angeschaut und es hat mich nahezu kalt gelassen. Denn ich hatte so eine Situation nicht, also ich war nicht Benny, ja, und ich war aber auch nicht Micha oder irgendwie so, ich kannte auch keinen Micha und kannte wahrscheinlich 2-3 Bennys, aber hatte mit denen Gott sei Dank nicht so viel zu tun, aber wir können ein bisschen drüber reden, wie es bei mir auf der Schule war, weil ich habe echt auf einer schrecklichen Schule meinen Hauptschulabschluss gemacht, das kann man schon so sagen. Mhm. Aber du kannst ja gerne mal, wenn du willst, ein bisschen den Film zusammenfassen, damit die Leute grob erstmal wissen, um was es geht. Ja. Ich kann ja reinkrätschen, aber mach du doch mal die Hauptarbeit. Das hat sich einfach mittlerweile ja, bewährt, wenn wir es so rummachen.
Ich habe den Film auch ein bisschen ja ausgewählt, weil ich glaube, dass der auf jeden Fall, darüber kann man ja viel reden, weil wie du schon sagst, du warst auf einer Schule, da waren problematische Leute. Ich hatte teilweise selber Probleme in der Schule, war Außenseiter und sowas. Aber war natürlich jetzt nicht mal im Ansatz das, was da passiert. Also nicht mal ein Prozent davon. Aber ich habe auch später, ist mir dann nämlich, als ich den Film gesehen habe, einen Jungen betreut, den wir zwar nicht Systemsprenger genannt haben. Also der Begriff fiel da nicht. Oder vielleicht fiel der auch nicht, ich habe ihn nie gehört. Aber im Zivi hatten wir einen Jungen, der die gleichen Muster hatte wie Bernadette aka Benny in Systemsprenger. Darüber werden wir auf jeden Fall heute reden, weil ich finde, der Film bietet viel, um drumherum mal wieder so ein bisschen deeper zu reden. Deswegen habe ich den so ein bisschen ausgewählt. Ich fasse den aber mal ganz kurz zusammen. Im Endeffekt geht's um Benny, die steht kurz vor ihrem 10. Geburtstag, sagt selber von sich, ich bin 9 und 9 3/4 bin ich alt. Und das ist eigentlich so ein kleines, blondes Mädchen, das auf den ersten Blick erstmal einfach unscheinbar und lieb wirkt, aber das halt eine ganz düstere Vergangenheit hat. In ihrer Kindheit sind schlimme Sachen passiert, die im Film immer nur angerissen werden. Und das hat sich halt so sehr auf ihre Psyche ausgeweitet, dass sie inzwischen ein so großes Problemkind ist, dass sie so große, also dass sie ausrastet, dass sie wahnsinnig emotional ist, dass sie keine Empathie besitzt, wie man mit Menschen umgeht, dass die kleinsten Kleinigkeiten sie triggern, dass sie auch einen richtig krassen Trigger hat, dass wenn man ihr ins Gesicht fasst, dass sie komplett austickt. Und sie hat so ganz viele Mechanismen, die nicht klappen wie bei einem normalen Kind. Also es kann sich nicht beherrschen, es hat es nicht unter Kontrolle, es ist viel zu übergriffig und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist der Film eine Aneinanderreihung von wie ein Kind, wie der Begriff Systemsprenger überhaupt entsteht, nämlich wenn es einfach nirgendwo seinen Platz findet und es die ganze Zeit nur weitergereicht wird und man auch einfach die Einrichtungen dafür gar nicht gemacht sind, dass ein Kind in dieser Form überhaupt so ausrastet und so weitergegeben wird. Und den Werdegang von Klinik zu, also beziehungsweise von Unterkunft zu Unterkunft, das Verhältnis zu der eigenen Mutter, und so weiter und so fort. Also eher eigentlich nur so ein Einblick in eine Zeitetappe von diesem Mädchen in so 3 Monate. Das Ganze wird von einer jungen Schauspielerin gespielt, da müsst ihr jetzt mal gleich auf den Namen gucken bei IMDb, aber die
Helena Zengel.
Die das mit einer Helena Zengel, die einfach ein kleines Kind ist, die das wahnsinnig krass spielt. Also der Film lebt wahnsinnig von ihr. Ist natürlich klar, der Film, sie ist die Hauptprotagonistin und der Film lebt auch von Michael. Michael ist ihr Schulbegleiter, den sie dann in der ersten Einrichtung kennenlernt. Sie kommt gerade aus der einen raus, kommt dann in eine neue rein, wo Teddy Comedy tatsächlich der Betreuer ist. Der das, muss ich sagen, hat nur eine kleine Rolle, macht das aber gut. Ich finde den als Comedian nicht so doll, aber ich fand das cool, dass er da ein ernster Schauspieler war.
Ich finde ihn generell cool, muss ich wirklich sagen. Also muss ich, widerspreche ich dir so ein bisschen. Also, beziehungsweise meine Meinung ist eine andere. Ich finde, der ist wahnsinnig talentiert, der muss nochmal raus aus seiner Komfortzone. Macht irgendwie immer nur noch das Gleiche, glaubt aber, der kann viel mehr, wirklich, glaube ich wirklich.
Ja, ich habe, wie gesagt, keine Unsympathie, aber ich finde ihn halt nicht witzig. So.
Ja, ja, ist verständlich, alles gut.
Und deswegen, also die kommt da hin und der ist da halt der Betreuer und die Kids stellen sich vor und sie geht da rein und es passiert halt relativ schnell, dass sie wieder übergriffig wird und dass wieder irgendwas bei ihr getriggert wird und dass die Kinder sie beschimpfen und man sieht am Anfang, wie sie, also der Film fängt damit an, dass sie in der letzten Ausrast, also wie sie da halt ausrasten, die ganze Zeit diese Bobbycars an die Fensterscheibe schmeißt und alle nur als Hurensohn beschimpft. So wie ich, wenn es Kuschelmuschel zu hat. Und auf jeden Fall lernt man dann in der zweiten Einrichtung, kommt dann irgendwann ein Junge rein, der Michael, und der ist auch irgendwie, hat auch eine cholerische Ader, den sehen wir, der wird uns erstmal introduced, wie der unten in sein Handy brüllt, weil er irgendwelche Bewährungsauflagen hat, geht dann hoch zu ihr, und Michael ist so ein gerader, cooler Typ, der anscheinend viel mitgemacht hat, über den wir im Film auch nur viel über die aktuelle Situation erfahren, aber gar nicht so viel über die Vergangenheit. Und der sie als Schulbetreuer, der als Schulbetreuer dienen soll, weil sie soll wieder zur Schule gehen. Sie soll in so eine Klasse gehen mit so anderen Problemkindern. Und sie hat natürlich gar keinen Bock. Und als er dann reinkommt, schreit sie, du Ficker, ich geh nicht in die Schule. Und flippt halt komplett aus. Und so langsam baut sich aber dann im Laufe des Films ein Verhältnis auf zwischen den beiden. Weil er so der ist, der ihr Herz gewinnt und der auch begreift, wie es ihr geht, und der auch eine emotionale Bindung zu ihr aufbaut. Die beiden fahren dann auch später noch in so eine Hütte rein. Der hat so eine Hütte im Wald, wo es kein Wasser und keinen Strom gibt, wo er sozusagen ihr so ein bisschen sagt, das wird ihr gut tun. Und schlägt das dann halt da den Betreuern vor. Da gibt es einen Typen, der so ein schwarzer, grauer Lockenkopf, der wird immer nur vorne angerotzt, der hasst den. Sieht immer aus wie Bernd Herold mit 70. Auf jeden Fall, der kriegt es immer nur ab, und der ist dann auch froh, dass sie mal weg ist. Und dann sind die halt da 3 Wochen im Wald. Und da passieren natürlich auch wieder Dinge, wo sie ausflippt und er sie immer wieder im Griff hat. Aber die beiden bauen halt so ein freundschaftliches großer Bruder, kleine Schwester-Verhältnis zueinander auf. Und da er das anscheinend auch irgendwie nachvollziehen kann, was halt wieder immer wieder durch das Telefonat und sowas anskizziert wird, ist das Verhältnis auch irgendwann so eng, dass er selber sagt, eigentlich muss er zurück. Weil das natürlich auch zum Filmende des Films immer weiter sich zudreht. Ein wichtiges Element im Film ist noch die Mutter, die ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Die Mutter von Benny, die sie eigentlich die ganze Zeit nur enttäuscht, die mit einem Typen zusammen ist, den Benny hasst, mit dem Benny auch anscheinend schlechte Erfahrungen gemacht hat, der wahrscheinlich auch für das Traumata mitverantwortlich ist, dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Sie hat noch 2 Geschwister, die auch beide relativ verzogen sind, vor allem der kleine Bruder, aber natürlich nicht auf dem Level wie Benny, wo einem dann klar wird, wenn man die Mutter auch sieht, die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut spielt, weil ich solche Mütter auch schon erlebt habe, die einfach überfordert sind, die einen Mann an ihrer Seite haben, der da eigentlich schon lange nicht mehr hingehört, der die schlägt, der zu den Leuten schlecht ist, aber die halt einfach aufgrund ihrer Schwäche da nicht rauskommen, die dann deswegen auch die Erziehung verkacken und dann sich so eine Spirale zuzieht. Also diese Familiendarstellung finde ich sehr glaubwürdig. Und der Mutter zuzugucken, die Mutter ist ganz krass, weil die triggert mir immer so sehr krasses Mitleid, weil man merkt, dass sie da nicht rauskommt, aber gleichzeitig auch so eine unfassbare Wut, weil man sich immer denkt, so Mann, kannst du nicht einfach mal dein Kind unter Kontrolle kriegen? So, was machst du denn? Und dann auch immer dieses ständige Enttäuschen, und dann sagt sie, ja, ich nehme dich doch wieder und dann doch nicht, und so diese Szene, wenn sie da im Döner auf dem Tisch tanzt und dann später halt irgendwie 10 Minuten später wird sie wieder von ihrer eigenen Mutter so krass enttäuscht, was auch zeigt, was alles dafür verantwortlich ist, warum Benny so ist, wie sie ist. Und der Film ja auch in so eine Hoffnungslosigkeit läuft, weil man halt irgendwie merkt, so naja, wenn es mal so ist, dann wird sich das wahrscheinlich gar nicht ändern. Das wird wahrscheinlich bis ins hohe Alter so bleiben und so bis ins in die späte Pubertät. Und wir haben auch Leute geschrieben, die mit dem Thema vertraut sind, die halt auch sagten, ja, Systemsprenger sind halt einfach die nur weitergereicht werden und weitergereicht werden, aber die einfach die selten, wo man es selten schafft, dass man irgendwie einen Lösungsansatz findet. Und das ist ja auch das Problem des Films, dass es einfach für Benny kein Happy End und keinen Lösungsansatz gibt, sondern dass man einfach sieht, so, man guckt einfach auf diese Etappe rein und merkt so, das kann mal besser, das kann mal schlimmer sein, da kann so ein Michael mal ein bisschen was eindämmen, aber im Großen und Ganzen kriegt man das leider nicht mehr aus ihr raus, und sie wird ihr Leben lang mit diesem Problem konfrontiert sein, und man kann halt nur versuchen, wie man das bestmöglich abfedert. Aber alle sind damit überfordert, alle haben damit ein riesiges Problem, und es ist ja eine ganz krasse Spirale zwischen ihr und ihrer Umwelt, weil eigentlich will sie ja nur Liebe und Emotionen und will irgendwie gemocht werden, aber wenn sie das nicht kriegt, flippt sie halt aus. Und dadurch, dass sie halt ausflippt oder bei den kleinsten Kleinigkeiten ausflippt, auch wie sie dieses arme Mädchen von der Frau Schwarz da auf der Schlittschuhbahn fast umbringt, das sind halt alles so Szenen, die zeigen halt so, wie sie Menschen, die sie eigentlich mögen, aber auch binnen von wenigen Minuten so sehr abschreckt, dass sie nie wieder was mit ihr zu tun haben wollen. Und das ist halt so ein Problem dieser Kinder generell. Und das ist, glaube ich, so das, was man grob über die Story und über den Film und über die Sachen, die im Film angesprochen werden, sagen kann. Der ist sehr, ich finde, der ist sehr pur und zumindest aus meiner Richtung alle Menschen, die sich mit dem Thema auskennen und die das angesprochen haben, die mit sowas konfrontiert sind, sagen, dass der sehr glaubwürdig ist, dass der sehr nah an der Realität ist. Und wie gesagt, ich kann auch später noch drüber reden, das ist auch so. Also vieles darin habe ich fast eins zu eins nur mit anderem Skin quasi erlebt. So. Ja. Das ist so die grobe Zusammenfassung von Systemsprenger.
Okay, also ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel zum Film sagen, du hast ja das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich kann ja ein bisschen vielleicht darüber sprechen, wie ich, also ich habe den zusammen mit meiner Freundin geschaut und er hat mich nicht so abgeholt, ja tatsächlich. Ich habe ja da nur irgendwie so drauf geguckt und habe so gedacht, jo, habe den so komisch analysiert, was immer bei mir ganz normal ist, ich gucke mir einen Film an und dann analysiere ich immer so ein bisschen, denke mir so, ach, ich habe manchmal das Gefühl, deutsche Filme sind immer so und so gedreht, ba 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 ba. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, aber der macht was mit meiner Freundin, denn der hat die sehr, sehr emotionalisiert. Das liegt aber auch daran, dass sie, und das ist interessant, mir immer davon erzählt hat, dass ihr Vater, der hat so Einrichtungen geleitet, der war genau derjenige, der das quasi die Endstation war für diese Systemsprenger. Also der hatte nur Systemsprenger bei sich in seiner Station oder in seinem Heim oder so. Und genau diese Situation, die es ja dann gab, also Benny rennt ja im letzten Drittel einmal zu Micha und Ellie, die Frau von Micha, nach Hause und steht auf einmal vor der Tür. Und diese Situation hat meine Freundin ganz oft miterlebt. Sie hat gesagt, ganz oft war es so, dass solche Leute aufgetaucht sind bei uns und dann quasi auch mit uns gelebt haben eine Zeit lang. Und dass das denen immer total gut getan hat, weil die da wie so normales Leben irgendwie mitbekommen haben. Und das genau das war so eine Art Resozialisierung. Da mussten die sich natürlich erstmal extrem dran gewöhnen. Das geht bei manchen ganz gut, bei manchen geht das sehr, sehr schwer, bei manchen geht es fast gar nicht. Und hat dann da halt so ein bisschen mir so ein paar Eindrücke geteilt. Mhm. Und das fand ich schon interessant. Und da denkt man sich natürlich schon so, boah, das ist ja so eine hoffnungslose Geschichte. Also dieses Kind tut mir einfach wahnsinnig leid, weil du bist ja nur meistens, also du kommst ja nicht als Arschlochkind auf die Welt, sondern du Arschloch jetzt im Sinne von, ich meine, das, wenn man das mal von außen betrachtet hat, das Kind hat immer nur rumgebrüllt, du Hurensohn, du Arschloch, bla, 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 hat irgendwie einen Jungen auf dem Eis fast totgeschlagen. Das ist schon sehr, sehr extrem. Und aber so kommst du ja nicht auf die Welt, sondern du bist ja nur das Produkt deiner Eltern und deiner Erfahrung. Ne? Ja. Also das ist ja das, was du bist. Und wie du damit umgehst und so weiter. Aber ich meine, wie sollst du damit umgehen mit 8¾ oder so? Ne? Oder 9¾. Wie sollst du damit anders umgehen? Du kannst außer schreien, einfach schreien. Und das, ne, ist, finde ich, wahnsinnig gut umgesetzt in dem Film. Das zeigen die so gut, einfach diese Hoffnungslosigkeit einfach in der ganzen Art und so, wie die Benny spielt und dieses ganze, das Rausbrüllen von Emotionen und einfach nur die ganze Zeit so on the edge sein, dass man überhaupt nicht mehr, also es wird auch überhaupt nicht mehr diskutiert oder sich die Mühe gegeben, jemand Neuem irgendwie nett zu begegnen, sondern es ist erstmal, ist jeder ein Hurensohn, erstmal ist jeder ein Wichser. Erstmal ist jeder ein Erzieher so. Und das ist keiner bekommt irgendwie so ein bisschen Wärme ab, außer ihre Kümmerperson da, diese Frau Bafane, habe ich gerade gelesen, heißt sie wohl. Mhm. Oder Bafane. Die ist halt so ein bisschen, die bekommt ein bisschen Liebe ab und ihre Mutter, die sie natürlich glorifiziert, aber die Mutter ist ja
Problemauslöser ist.
Die ist der Problemauslöser und die glorifiziert sie natürlich. Das ist ganz, ganz schlimm, ne? Dass ich, also
diese Szene, wenn sie auf dem Bürgersteig sitzt mit Teddy zusammen und Daddy ihre Mutter dieses Lied singt und er sitzt neben dran und sein Gesicht ist einfach so, Mann, das ist so schlimm gerade. Das ist richtig gut. Das, auch sein Gesicht im Hintergrund ist richtig gut für die Situation, weil er so richtig so dieses, ach Mann, das tut mir so leid und so weh, was hier gerade passiert. Ja.
Genau, und ich war ja auf, also mal ganz kurz zu meiner, also Leute wissen, ich war ja auf der Hauptschule, hört man auch ein bisschen, finde ich. Und ich war jetzt kein guter Schüler, ne? Weil ich war halt, das war mir alles nix. So, Schule war einfach nicht mein Ding. Das ist, glaube ich, das, wie man es am besten zusammenfasst. Ich habe mir irgendwie dann eine mittlere Reife zusammengelogen über die Jahre. Aber das ist, also das Schulsystem, da bin ich wirklich einmal komplett durchgesegelt. Das war nicht meine Welt. Also ich glaube, du hattest ja am Ende ein Abitur, ein Fachabitur gemacht, aber jetzt auch kein meisterliches, glaube ich.
Also ich glaub, du Arschloch. Also ich habe 3,3er Abi.
Das ist
schlecht. Kein Fachabi, ist normales Abi.
Achso, okay, das ist schon wieder ganz ordentlich. Aber in Hessen, ne? Das ist wie ein guter Hauptschulabschluss in Bayern. Das muss man schon dazu sagen. Nee, also du hast natürlich völlig recht. Also ich finde es erstmal gut, dass du das nochmal nachgeholt hast. Ich glaube, du hast es ja nachgeholt, ne?
Was?
Warst du auf dem Gymnasium?
Ich war ganz normal auf dem Gymnasium. Ich bin einmal hocken geblieben in der 9. Klasse. Ansonsten war ich ganz normal auf dem Abi. Ich war in der 10. Klasse in der Realschule. Ich war ein Jahr auf der Realschule. In der 10. Klasse. Da haben sie gesagt, wenn du einen Durchschnitt von 2,3 hast oder sowas, darfst du auf die gymnasiale Oberstufe. Dann habe ich 1,5er Durchschnitt gehabt im ersten Halbjahr. Da haben sie mich auf die gymnasiale Oberstufe und dann habe ich wieder nichts gemacht im zweiten Halbjahr, weil ich ja wusste, dass ich hinkomme. Habe dann meine mittlere Reife damit, glaube ich, 3,0 gemacht oder 2,8 oder so. Super schlecht. Und bin dann auf die gymnasiale Oberstufe und habe dann da 3 Jahre ganz normal Abi gemacht.
Ja, du bist genau so jemand. Du springst auch. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
So war ich wirklich. Ne? Mein Zeugnis von der 11. Klasse, ne? Das war so, ich durfte in 2 Fächern eine Mindestleistung, eine Minderleistung haben. Und aber auch nur, wenn es 2 Fächer gibt, die das ausgleichen. Ich hatte genau 2 Fächer, die das ausgeglichen haben. Nicht mal ein drittes wäre in Frage gekommen. Ich hatte 2 schlechte Leistungen. Französisch habe ich meiner Lehrerin überredet, habe gesagt, so geben Sie mir bitte 5 Punkte, sonst komme ich nicht in die 12. Dann hat sie gesagt, ich gebe Ihnen 5, wenn Sie mir versprechen, nie wieder Französisch in Ihrem Leben zu sprechen. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich sehr gerne.
Oui, oui, hast du gesagt,
oui. Oui, bonjour, tschüss, ça va. Und das habe ich dann, und dann alle anderen Fächer waren 5 oder 6 Punkte. Also absolute Nullleistung. Es war einfach wirklich, es war, glaube ich, das. Der Lehrer hat zu mir gesagt, das ist das faulste Zeugnis, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Also das ist ja wirklich einfach nur überall so, dass ich gerade in die 12 schaffe.
Naja, aber Max, das Ding ist ja, dass man ja dir das auch nicht abgenommen hat. Bei dir wusste man ja einfach genau wie bei mir. Bei mir sogar noch mehr,
abgenommen.
Bei dir wusste man es wahrscheinlich, also du warst auf dem Gymnasium immerhin, aber ich war ja auf der Hauptschule, bin da sitzen geblieben. Mhm. Also, und meine Lehrer waren immer so, warum eigentlich? Du bist doch schlau.
Ja, viele von meinen Freunden waren ja auf der Hauptschule. Du, der Gürnt und sowas sind ja alles Leute, die nur Hauptschulabschluss haben. Ja. Und
wir haben
krass, aber ich hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, ihr hättet alle Abi, so.
Der Hammes war ja auch auf der Hauptschule. Wissen ja viele nicht. Der Ding auch, der Marek
hat. Marek war wirklich Hauptschule, ne?
Also ich glaube, Marek war Hauptschule, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber entweder Realschule oder Hauptschule. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe ja auf der Hauptschule komplett versagt, Alter. Ich hatte in der 5. und in der 6. super schlechte Noten und bin dann in der siebten auch schon und in der 8. bin ich sitzen geblieben. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, also mit 4 Fünfen sitzen geblieben, ne? Mhm. Mit 4 Fünfen. Mhm. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, Feierabend hier, du gehst auf die Privatschule. Und dann hat er gehört, was es kostet, hat gesagt, du kommst einfach nur auf eine andere Schule. Dann bin ich zu ihm gezogen und bin in eine andere Schule gegangen. Und das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich in einem Kreis von ganz vielen Leuten war, die sich wirklich einfach nur asozial verhalten haben. Das muss ich wirklich einfach so sagen. Ich war so ein richtiger Assi, Alter. Ich hatte wirklich ein Leben, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin in die Schule gegangen mit einem Stift. So, wenn überhaupt, ne? Ich hatte einen Stift dabei. bin in die Schule gegangen, habe mich da hingesetzt. Dann haben wir das irgendwie ertragen, was der Lehrer da gemacht hat. So, ich habe mir das alles angehört. Ich war auch immer höflich. Also ich war nie ein Wichser zu den Lehrern. Sowas, so ein Typ war ich noch nie. Mhm. Der dann irgendwie gesagt hat, irgendwie so rumgemaut habe ich nie. Ich wollte halt immer, dass die Leute ein bisschen lachen. Also habe ich halt manchmal so ein paar Jokes gemacht. Die Lehrer fanden es auch, ist wirklich so oft gewesen, dass die Lehrer mich auch witzig fanden. Und die Leute auch. Aber denen haben wir gesagt, jetzt hältst du mal die Fresse, bitte. Also es, diese Situation gab es schon. Und danach, nach der Schule, meine Mutter hat halt gearbeitet. So, mein Stiefvater, bei dem ich gewohnt habe, der hat ganz Sachen nur gearbeitet, weil wir waren drei Kids und wir hatten nicht viel Geld. Dann wusste ich, ich kann halt machen, was ich will. Ne? Und dann bin ich quasi immer auf den Spielplatz unterhalb der Schule, da haben wir dann da rumgehangen und dann hat irgendjemand mal gezeigt, wie man aus einer Fanta-Flasche eine Bon bauen kann. Und dann war die große Zeit der, hier Getränke, wie heißt es noch gleich, Smirnoff Ice, Alkopops. Smirnoff Ice, Bacardi Rigo, das hat man damals getrunken und so Cola-Bier und sowas. Und da haben wir rumgehangen bis abends um 8. Und dann wusste ich, jetzt kommen meine Eltern wieder nach Hause. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe so getan, als hätte ich irgendwas getan zu Hause. Und dann habe ich gesagt, yo, ich würde jetzt nochmal losgehen. Und manchmal bin ich nochmal los. Und wenn die gesagt haben, nee, es geht jetzt keiner mehr los, habe ich gemeint, okay, alles klar, gute Nacht, tschüss. Dann habe ich mein Zimmer von innen abgeschlossen, habe mein Fenster aufgemacht. Ich habe ja im Erdgeschoss gewohnt, bin aus dem Fenster gehüpft und bin einfach irgendwo hingegangen. Meistens zu meinem Kollegen Robert, mit dem ich auch den Snacktest immer mache. Und dann haben wir da weiter rumgehangen. Und die Mutter hat es halt irgendwie noch ein bisschen länger ertragen. Da haben wir manchmal zu 10, zu 12 rumgehangen. Das war auch die Zeit, wo wir angefangen haben zu rappen. Liebe Grüße an Willkommen zur Bukkake Party. Aber da bin ich irgendwie so abhanden gekommen der ganzen Geschichte, ne? Und das war halt irgendwie, und da hingen ganz, ganz viele Systemsprenger, wenn man es mal so nennen will, mit uns rum. So, auch ich würde sagen, auch der Robert ist eine Art von Systemsprenger. Ich glaube, der hatte 14 Verweise auf der Schule. Also runtergegangen ist, kann man heute gar nicht mehr glauben. Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Schulhofschlägerei, als ich ihm von hinten eine Schelle in den Nacken gehauen habe, einfach nur weil ich dachte, er ist schwächer als ich. Daraufhin ist er dermaßen auf mich losgegangen, kann ich keinem mehr erzählen. Dann bin ich in den Abhang runtergerast, er auf mich eingetreten, als ich auf dem Boden lag, er dann von mir weggezogen worden, er hat einen Verweis bekommen, ich nicht. Und dann musste quasi, ich hatte eine weiße Hose an dem Tag, wie der Wendler, Alter, hatte eine weiße Hose an und musste mit ihm dann nach Hause laufen, weil meine Mutter da gejobbt hat in der Nähe und seine Eltern da gewohnt haben, direkt nebendran. Direkt neben dem Job meiner Mutter haben seine Eltern gewohnt. Und dann sind wir da hingelaufen und dann sollte seine Mutter eigentlich meine Hose bezahlen. Und deswegen bin ich damit hingegangen, damit die mir die Kohle gibt. Und dann hat er mir auf dem Weg Eminem gezeigt und dann wurden wir beste Freunde. Das ist eigentlich absurd.
Die Geschichte, ich habe die, glaube ich, schon mal gehört, aber die ist trotzdem so unsagbar doof, aber auch gleichzeitig eigentlich wunderschön.
Ja, ja.
Bei der Schulhofschlägerei wegen Eminem, Leute.
Ja, so war das damals mit Robert und so habe ich damals Robert kennengelernt und da hingen noch ganz viele andere Leute mit rum. Einer von diesen Leuten, ich kann leider seinen Namen nicht nennen, weil ich auch weiß, dass er sich, glaube ich, mittlerweile im Griff hat und weil ich da auch sehr, sehr mich drüber freue, dass er sich mittlerweile im Griff hat, aber einer dieser Leute, der hat einen fiesen Spitznamen gehabt und das war ein dermaßener Systemsprenger, das werde ich nicht vergessen, der hat die ganze Schule, hat er in Angst und Schrecken versetzt, der war damals schon, der hat einen Körperbau wie ein 40-jähriger Mann gehabt. Ist im Roller immer zur Schule gefahren, ohne Helm, hat wirklich sich dermaßen daneben benommen, aber unsere Schule war eine Endstationsschule. Das bedeutet, keiner, wenn du von uns weggekommen bist, war nur noch Heim angesagt. Also du konntest nicht mehr von uns weg und dann noch auf eine andere Schule. Mhm. Wir waren die Schule im Bezirk, im ganzen Landkreis, wo die abgefucktesten Leute waren. Und das werde ich nie vergessen. Wir hatten irgendwann, als es zu viel Schlägereien auf unserer Schule gab, das muss ich mir mal vorstellen, es gab nur Schlägereien und Alkohol und Drogen. Und dann hieß es irgendwann, okay, wir machen jetzt eine Woche, in der lernen wir uns besser kennen und da versuchen wir über sowas zu reden und Gewalt und gegen Gewalt und bla bla. Und die hieß gemeinsam stark. Ne? Also die gemeinsam stark Woche. Und die gemeinsam stark Woche ging folgendermaßen los. Man wurde in verschiedenen Klassen- und jahrgangsübergreifende Gruppen eingeteilt und musste dann in verschiedenen Gruppen Sachen machen. Die einen haben so ein komisches Lehmtöpfer-Ding gemacht, furchtbar. Ein paar Leute haben eine Kletterwand gebaut. Die anderen haben irgendwie ein Theaterstück geplant, übrigens meine Oma damals gemacht hat. Die anderen haben sich in so einem Sitzkreis die Meinung gesagt. Und ich durfte diesem Sitzkreis beiwohnen und es hieß, okay, das ist quasi jetzt einer sitzt in der Mitte und jeder darf diesem in der Mitte mal sagen, was er über sein Verhalten denkt und der in der Mitte muss es aushalten und dann reden wir gemeinsam darüber. Das ist natürlich, das ist also ein pädagogischer, wirklich mit Fingerspitzengefühl erarbeiteter Plan und wir saßen da und ich wusste schon, wenn Kollege XY, ich nenne ihn jetzt einfach mal als Spitzname Brecher, so ähnlich war sein Spitzname, der Brecher. Wenn der in der Mitte sitzt und jemand sagt ein falsches Wort, ist ja aber Alarm. Also der Lehrer, beziehungsweise die Lehrerin saß da, wir Schüler, also ungefähr 25 Schüler im Sitzkreis und Brecher saß als erstes in der Mitte, war ja klar. So, dann hat mein Kollege Peter übrigens, der Leute, habe ich schon über Peter schon mal ein bisschen mehr erzählt, das gab auch mal Ärger, Entschuldigung mein Lieber, weil ich erzählt habe, dass dass ich mal bei dem war und der
ja.
Der so, ja. Egal, das erzähle ich nicht nochmal. Ja. Da gab's schon mal ein bisschen Ärger. Das erzähle ich nicht nochmal. Und was ich sagen will, ist, Peter saß da und Peter war eigentlich ein, muss man sagen, der war schon ein gestandener Junge und der sagt dann so, jo, ey, du bist halt immer, ey, lieber Brecher, du bist halt immer so aggressiv und so und flippst immer gleich aus, aber ich nehme dir das nicht übel, weil manchmal weiß man ja nicht, so, was hast du überhaupt für einen sozialen Background, wie ist es bei dir zu Hause, vielleicht stimmt da ja nicht alles und so, ne? Der hat's auf diesem Wege versucht. Und dann gemeint so, wie meinst du das? Hat der Brecher dann zu ihm gesagt. Dann gemeint, ja, ich kenne ja nicht deine Mutter oder deinen Vater. Und dann gemeint so, hast gerade was gegen meinen Vater und gegen meine Mutter gesagt. Und dann hat er gesagt, nein, so war es nicht gemeint. Und Peter saß auf einem Stuhl. Brecher stand auf von seinem Stuhl, lief die zwei Schritte zu Peter, packte ihn am Schlawittchen. Ich saß wirklich neben dran, ich weiß genau, wie es war. Packte ihn am Schlawittchen und drosch ihm mit seiner Faust zweimal so heftig ins Gesicht. Das habe ich selten so gesehen. Und daraufhin hat er seinen Stuhl genommen, der
es
Brecher.
Es ist nur lustig, aber ich find's
halt. Ja, hat den einmal durch den Raum geschmissen und hat gesagt, alles scheiße, ist ausgeflippt, alles klar. Die, wir hatten irgendwie so ein Schultelefon, die oben angerufen beim Konrektor, ey, ruft die Bullen, der flippt aus. Alles klar, Konrektor, die Bullen gerufen, die Bullen kamen, der ging raus, Konrektor kam auf ihn zu, und der so, ey, Brecher, beruhig dich, ich hab schon die Polizei gerufen, Brecher geht hin, bricht ihm die Nase. Ich schwör's dir. Dann kam die Polizei, hat er sich mit denen wieder geprügelt. Und wir waren so, Gott sei Dank, Mann, den werden wir erstmal nicht mehr wiedersehen. Ja, eine Woche später war der Brecher wieder auf der Schule, weil er einfach nirgendwo hingeschickt werden konnte.
Wow.
Und das ist
Wahnsinn.
Ja, das ist halt einfach so. Und da musstest du einfach mit dealen. Ich habe dem übrigens mal ins Gesicht geschlagen. Und seitdem hat er mich nie wieder angefasst. Das
so ein Hund.
Ja, ich habe dem Eimer, ich weiß noch ganz genau, und zwar war die Situation folgende, das war so absurd, Max. Ich laufe aus dem Klassenzimmer raus und er hat mich immer so versucht, irgendwie ranzukriegen, so, mal gucken, wie weit ich ihn reizen kann. Und dann kam er einmal auf mich zu und hat gemeint so, dann lacht er so und dann sagt er so, du bist so ein hässlicher Hurensohn. Und dann habe ich einfach mit meiner Faust dem einmal richtig in die Fresse geschlagen, und dann bin ich halt weggerannt, ne? Und bin in die Fresse geschlagen und gemeint, okay, du bist tot. Kennt der Moment, ne, wenn du weißt, ja, setz dich mal so, ciao. Und bin so weggerannt. Und dann hat mir ein Lehrer geholfen, der hatte einen schwarzen Gürtel in Karate, dieser Lehrer. Also ich glaube auch, dass die Leute so ausgesucht worden sind. Hielt diesen Typen fest und sagte dann zu mir so, was ist denn passiert? Und dann sage ich so, ich habe mich nur gewehrt, der wollte mich schlagen. Und dann hat er gemeint, ja, ich habe was so. Und dann hat er gemeint so, ja, was ging's denn? Dann habe ich gemeint, ja, der hat gesagt, ich bin Hurensohn. Und dann hat er gemeint, und dann sagte der Lehrer, ja gut, kann ja sein. Und ich war so, was? Das glaube ich nicht. Also wirklich, da waren alle asozial. Auf der Schule waren alle asozial. Dann hatten wir mal einen Fall, Max, da dachten wir, dass der Lehrer. Also da gab es eine Intervention der Mütter, weil die Vermutung im Raum stand, dass eine unserer Mitschülerinnen ein Verhältnis mit unserem Lehrer hat. Und die war ja so 15, 14. Ey, das war so weird alles, Mann. Das war so weirde Scheiße. Also ich habe da richtig komischen Kram erlebt. Das sag ich dir mal, wie es ist. Und bin dann Gott sei Dank auf eine andere Schule gegangen. Aber ey, solche Typen, solche Systemsprenger, die gibt es, jeder kennt die, jeder hat einen auf seine Schule gehabt, gerade wenn ihr auf der Hauptschule wart oder sonst irgendwas. Ihr wisst nicht richtig, mit denen kann man auch nicht umgehen, das ist irgendwie, da findet sich kein Weg, da findet sich kein Mittel, das ist, wenn man versucht, mal versucht man es mit Autorität, dann versucht man es mit Liebe, mit Verständnis, Und ihr habt das Gefühl, nichts greift. Und immer dann, wenn ihr gerade kurz vorm Verzweifeln seid, habt ihr das Gefühl, jetzt geht's auf einmal. Jetzt finde ich Zugang zu ihm. Und dann, wenn ihr denkt, oh Gott sei Dank, kurz bevor ihr, wo ihr in dem Moment seid, wo ihr denkt, oh, jetzt kann ich mal entspannen. Und so ist auch dieser Film. Immer dann, wenn man denkt, oh, jetzt kann man mal entspannen, jetzt haben die wie ein Verhältnis zueinander aufgebaut, kommt wieder was und sie ist, bam, wieder dagegen und wieder und drauf und dagegen und drauf und dagegen. Und das ist, also eine Sache, wahnsinnigen Respekt und hands down für Leute, die mit solchen Kindern zusammenarbeiten, die sich da Mühe geben, die überlegen, was man machen kann und die, für die das ja tagtäglich Alltag ist, die scheitern ja jeden Tag auf der Arbeit. Jeden Tag versuchen die irgendwie, sehen so Kinder, irgendwelche überforderten Mütter, überforderten Väter, Arschlöcherväter, irgendwelche saufenden Mütter, also furchtbar. Es gibt ganz, ganz schlimme Verhältnisse bei vielen Leuten und Respekt für jeden, der sich dann um das kümmern muss, was diese kaputten Menschen hinterlassen, nämlich natürlich auch kaputte Kinder und die versuchen wieder aufzubauen. Finde ich krass, finde ich einen ganz, ganz krassen Job, könnte ich auf gar keinen Fall machen.
Voll. Das ist richtig, richtig anstrengend und das ist krass und das ist auch also emotional anstrengend, ne? Weil du natürlich auch, das geht ja nicht an dir vorbei und du siehst ja auch so an diesen ganzen Leuten, also zum Beispiel diese, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, diese Betreuerin, die Benny eigentlich ganz gern mag, die haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, die hat ja auch immer, also die hat ja auch einen emotionalen Bezug zum Beispiel zu der Mutter, negativen, weil die immer, wenn es um die Mutter geht, halt, sobald die halt nicht mehr in der Nähe ist oder Benny nicht mehr da, sagt die halt, das ist so eine blöde Sau, so, und regt sich halt so krass über die aus, sagt, nennt sie ja dann so dumme Kuh, so, aber das ist ja in ihrer Sprache schon Hurensohn, so, weil sie halt das auch richtig ablehnt, wie die Mutter halt mit ihr umgeht und wie die ständig ihr Kind enttäuscht und sowas. Und an Michael, der siehst ja auch dann so im Film halt, ne, so dieses, so, ich kann die nicht an mich ranlassen, ich lasse die zu nah an mich ran. Und das führt ihn ja auch in eine sehr, sehr prekäre Situation, nämlich spätestens dann, wenn Benny bei ihm vor der Tür steht und die ganze Zeit mit dem Kind spielt. Und der Film macht zwei, drei Sachen nicht, die er hätte machen können, was ich aber gut finde, weil das wäre dann wieder zu drastisch gewesen. Ich habe nämlich gedacht, als das Kind Benny ins Gesicht packt, dachte ich mir so, die bringt die um.
Ja.
Und das ist ja das Gegenteil passiert. Sie reagiert ja zum ersten Mal nicht darauf. Das fand ich krass, aber die Situation, die danach entsteht, finde ich auch krass. Weil sie ja dann sich so sehr an das Kind bindet und dann kommt ja Ellie, heißt sie? Nee, wie heißt sie nochmal? Die Freundin von Michael kommt ja dann rein und sagt, gib sie mir bitte. Und dann rennt sie ja mit dem Kind weg.
Ellie, ja, doch, das stimmt.
Und dann steht sie ja mit dem Kind, schließt sich ja dann da im Bad ein. Das führt ja auch zu einer ganz unangenehmen Situation. Man denkt dann die ganze Zeit, sie ist ja auch ein unkontrollierbarer Faktor. Und Michael Absolut. Kommt ja auch in dem Moment, merkst du, Michael, der Einzige ist, der immer scheint, der sie ein bisschen im Griff hat, kommt auch da an seine Grenzen und wird halt... kann halt nicht drüber hinaus, weil er sie gar nicht mehr erreicht, weil sie dann so weit weg ist. Und sie, nein, nein, nein! Und das ist krass. Ich muss generell nochmal sagen, dass der schon so 4-5 Szenen hat, der Film, wo ich wirklich bin so, pff. Also, wie die da nach Hause kommt, wo die nachts flieht aus der Klinik und dieser Freund dann mit der Mutter heimkommt und sie sich mit dem streitet. Und er sie in den Schrank sperrt, bis die Polizei kommt, da habe ich geheult, muss ich ehrlich sagen. Die hat mich richtig mitgenommen, die Szene. Die fand ich richtig krass. Weil ich aber auch aus einer Familie komme. Wir hatten ja auch mal 2-3 Jahre in unserer Familie einen sehr gewaltvoll, also der war länger da, aber hatte ja so 2-3 Jahre, war der ja sehr gewaltvoll und hat ja sehr viel meine Mutter geschlagen und mich geschlagen und auch meine Schwester versucht zweimal zu entführen und sowas. Das hat alles inzwischen irgendwie, keine Ahnung, weißt du, 25 Jahre her, 26, 27, aber diese Situationen sind in dem Film so.
Das triggert einen natürlich, wenn man dann sowas sieht, schätze ich, ne?
Das ist ganz schlimm gewesen. Also so wie der, die da in den Schrank sperrt und sowas. Klar, ich wurde jetzt nicht in den Schrank gesperrt, aber so dieses so, ich bin auch auf den losgegangen, auf den Ex-Freund meiner Mutter, weil er sie verdroschen hat und ich halt, du denkst ja dann mit 8, was willst du machen, aber irgendwas willst du machen. Und Situationen, die anders sind, aber irgendwie auch gleich. wie da im Film dargestellt. Oder auch diese Szene auf dem Bauernhof, auch diese kurze Szene, wenn sie mal so glücklich ist und sagt, das ist der schönste Urlaub, den ich je gemacht habe. Weil sie ist ja auch trotzdem einfach ein Kind. Und das scheint ja immer wieder durch. Sie ist einfach ein Kind. So, die will halt einfach nur, die hat das gar nicht, die ist in so einer krassen Situation, weil sie ja agiert wie der krasseste Asoziale, aber sie ist einfach eigentlich nur ein kleines Mädchen, das nur geliebt werden will. Und das spielt die so präzise die ganze Zeit. Das muss man
natürlich sagen, die ersten Jahre, ne, wo die noch bei der Mutter war mit ihr, mit diesem Typen da, ich meine, die hat ja jedes Mal, immer wenn die jemanden vertraut hat, hat der die wahrscheinlich enttäuscht. Und darum wirst du so, deswegen gehst du eine harte Schale und lässt keinen mehr an dich ran. Und wenn man da nicht dran arbeitet, ne, wenn man da nicht wirklich, wie der Micha das ja macht, der macht das ja sehr, sehr gut, dann kriegst du diese Menschen davon nicht mehr ab, dann bleiben die ihr Leben lang so und dann wirst du aus denen keinen, ey, und das Schlimmste ist ja, hat meine Freundin noch erzählt, die meisten Systemsprenger-Kinder, die da hatten, die waren irgendwann erwachsen und dann waren deren Kinder da, weil die eben auch so wurden. Weil wenn du da nicht aufpasst, wenn du nicht in Therapie gehst, wenn du dich nicht drum kümmerst, wird dieser Weg ja nicht unterbrochen. Dann wird ja dieses ganze Ding nicht unterbrochen. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du scheiße behandelt wirst als Kind oder was Schreckliches erlebst oder so, dann ist es entweder, du wirst genauso, oder du wirst genau das Gegenteil. Du therapierst dich, du setzt dich damit auseinander und du kriegst es hin. Aber du weißt ja, dass das auch ein bisschen eine Frage ist, der das hängt von vielen Sachen ab, ob man das hinbekommt oder nicht. Und viele bekommen das halt leider nicht hin. Das ist ganz, ganz traurig. Ja.
Tja, so ist es leider. Das ist wirklich eine krasse Situation. Und der Film hat wirklich ein paar, der macht das an vielen Stellen mit den Situationen, sowas wie er die darstellt, ist schon sehr, sehr gut. Weil du aber ja gerade gesagt hast, du hast jetzt nie so jemand. Ich hatte den Kontakt aus Betreuersicht einmal in meinem Leben, als ich mein Zivi gemacht habe. Und zwar gab es einen Jungen, dessen Namen ich glaube, der Chris hieß er auch. Und der war gar nicht, ich habe ja auf einer freien Schule mein Zivi gemacht, um das vielleicht nochmal ganz kurz so zu erklären. Freie Schule funktioniert ein bisschen ähnlich wie so eine Montessori oder Waldorfschule, so die Kids gehen halt, kriegen halt eine alternative Schulbildung, sitzen sehr zusammen. Das sind eigentlich nur zwei Formen von Klassen. Das ist die erste bis dritte und die vierte bis sechste. Und ab der siebten gehen die dann auf eine reguläre Schule weiter, auf eine Mittelstufe. Und ich habe die erste bis dritte betreut bei mir im Zivi und oben war die vierte bis sechste. Und das hat, Christoph war der andere Zivi, genau. Und der hat die oben betreut und das war auch so ein Junge aus Rottgau und wir haben uns super verstanden. Ganz unterschiedliche Leute so, aber in der Phase waren wir beste Freunde oder mussten es sein, aber wir haben uns wirklich gut verstanden, obwohl wir eigentlich ganz andere Leute waren. Und er hatte oben einen Jungen, der auf dieser Schule zum ersten Mal längere Zeit Halt gefunden hatte, weil er auch weitergereicht wird von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, von anderer Schule und aber jetzt durch die Schule und durch eine gewisse Familie, die sich sehr intensiv um ihn gekümmert hat, egal wie anstrengend es war, so wie auch diese Frau Schwarz, die anscheinend die einzige Pflegemutter war, zu der Benny eine Beziehung aufbauen konnte, so hatte er auch eine Mutter, zu der er eine Beziehung aufbauen konnte. Und seine Vorgeschichte hat man mir irgendwann mal erzählt. Und die war so schlimm.
Gott.
Und zwar war es so, der kam aus einer sehr, sehr starken, drogenverseuchten, seine Eltern waren stark drogenabhängig, haben den als Kind halt nicht gewollt, haben den halt aus Versehen gemacht. Dann ist der halt, war der da. Und die haben den halt wie Dreck behandelt. So, da gibt's ja auch eine ganz schlimme Folge Zeitverbrechen, die heißt Kind im Kühlschrank. Ganz furchtbare Folge, kann man sich mal anhören. Und wenn man nie wieder gute Laune haben will. Und auf jeden Fall, dem seine Eltern waren ähnlich. Drogensüchtig, alkoholabhängig, wollten das Kind nicht und so weiter und so fort. Also eine sehr schlimme Situation für ein kleines Kind. Und in so eine Situation sollten halt Leute dann einfach, wenn sie damit nicht umgehen können, vor allem wenn sie es nicht wollen, sollte man es eigentlich. Aber sie haben es nicht abgegeben und irgendwann haben diese Eltern sich einfach dazu entschieden, wir gehen jetzt und lassen das Kind hier und wir gehen weg. und sie sind aus ihrer Wohnung weg und haben das Kind da liegen gelassen. Und der Junge wurde nach 10 Tagen fast tot gefunden, hatte dadurch einen wahnsinnigen Hirnschaden. Und dieser Hirnschaden hat sich auf seine Persönlichkeit ausgewirkt. Und von dem Zeitpunkt an ist er unter sehr schlimm, also ich meine, der Junge war ein Säugling, als sie den gefunden haben. Der war halt, keine Ahnung, der war unter einem Jahr so. Und der lag da halt fast 2 Wochen und konnte halt nicht mehr. Das ist, wenn man sich das vorstellt, mir treibt das die Tränen in die Augen, weil ich es ganz schlimm finde.
Das sind wirklich Geschichten, wo man immer denkt, das kann doch nicht wirklich passiert sein. Ja, genau, weil, also ich finde, aber das, es gibt wirklich Leute, die sind.
Es ist wirklich gruselig. Egal, und auf jeden Fall haben sie den dann gefunden und haben sich halt um den, der kam dann da irgendwie in der Betreuung und dann, ja, die haben den halt nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Und das, der arme Kerl war halt einfach auch so, der wurde halt nur weitergereicht und er hatte halt auch diese cholerischen Anfälle und dem ging's nicht gut. Und das war für den, der war dann halt irgendwann bei uns, und da hat er so Halt gefunden und den mochten alle, aber du hast halt Situationen gehabt, da hast du den, das ging nicht mehr mit dem. Also dem musste irgendwas triggern und auf einmal stand er halt mit dem Messer in der Küche und dann hat er auch diesen hochroten Kopf und dann hat er nur noch gebrüllt und du hast den nicht gekriegt. So, und komischerweise war aber wahrscheinlich, weil wir auch den nötigen Abstand hatten, habe ich den immer sehr erreicht. So, also ich habe den immer irgendwie gekriegt. Und ich musste zweimal da in so eine Situation rein und dem halt sagen so, komm mal runter. Weil der halt auch, der ist rausgerannt, dann hat er irgendwelche Möbel durch die Gegend geworfen. Wenn der getriggert wurde, und die wussten ja auch, wie sie den triggern, das sagen sie am Anfang auch mal so, du scheiß Spasti, du bist so aggressiv, bla bla bla, du Psycho. Das ist ja das, was da direkt am Anfang passiert. Und klar, Kids sind grauenvoll und Kids sind auch vor allem geradeaus und auch bei sowas, auch bei so einer freien Schule sind die Kids halt nicht davor gefeit. Und das war richtig krass. Und dann haben wir den halt da immer irgendwie beruhigt, so versucht ihn zu beruhigen. Und das hat dann auch einigermaßen gut funktioniert. Aber der ist auf die Betreuer losgegangen. Der ist irgendwann mal auf Alex losgegangen, auf den Zivi. Alex hieß der, nicht Zivi, Christoph. Und ist auf Alex losgegangen und so weiter und so fort. Und es war ganz, 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 ganz schlimm. Und der hatte halt auch immer so ein bisschen anders, dadurch, dass der halt diesen Hirnschaden hatte, hat er halt auch anders geredet. Der hat immer so ein bisschen, ja, der hat halt einfach nicht normal geredet, sondern es klang immer bei dem alles ein bisschen komisch. Der war auch ein bisschen körperlich eingeschränkter und sowas. Und das war so krass einfach. Und der war einfach, der war, als ich den Film gestern gesehen habe, ist mir das alles wieder so hochgekommen, weil ich mir dachte, so krass, wir hatten beim Zivi einfach so einen. Und ich erzähle immer so viel den lustigen Kram aus der Zivi-Zeit und haha, Zivi-Podcast bei Nukular und Kids in London und so, ne? Alles lustig, aber wir hatten halt auch den. So, der war der Einzige, wir hatten noch einen Spastiker auf der Schule, der auch dementsprechend behindert war, aber wir hatten halt auch ihn so. Und das waren eigentlich die einzigen 2 Integrationskinder, die wir hatten. Und den Jungen mit der Spastik habe ich ja jeden Morgen, der war ja auch im Rottgau wohnt, in die Schule war in Selingstadt, habe ich den jeden Morgen abgeholt und mitgenommen. Und dann hatten wir halt die Situation. Und das war schon krass. Und wenn du das erlebst und diese Unkontrollierbarkeit und dann steht dann da halt da oben und geht auf den Betreuer los. Und der Rolf hieß der Betreuer, glaube ich, oben. Und der war genauso von A-Typ wie dieser Lockenkopf, weißt du, in Systemspringer, so die Art Mensch, halt so der typische Pädagoge, so ein bisschen so, ja, muss mal gucken, und hat auch immer genauso geredet, so, ja, muss ich weiß
jetzt nicht. Hat immer einen grünen Apfel im Rucksack.
Ja, immer so, also wirklich immer, so waren die halt, ne, aber die brauchen das ja auch so ein bisschen, ich meine, ich finde es ja auch ehrenhaft, dass Leute sich das sagen, so, wir machen das und sowas, aber manchmal waren seine Methoden halt einfach nicht, die haben nicht gegriffen bei so einem Kind. So ein Kind, das solche Probleme hat. Der Junge war auch zu dem Zeitpunkt, der war in der 6. Klasse. Wie alt ist man in der 6. Klasse, Christian? 12?
Ja, so ungefähr, mal, ne?
Ja. Ja, 6 bist du eingeschult, ja. Der war 12, der sollte dann jetzt auf eine nächste Schule kommen. Man hat sich halt gefragt. Und der war für alle, und dem seine Betreuermama, die den halt in der Pflege hatte, die war super lieb. Also die war ja immer da und hat den immer abgeholt. Und wir haben super viel mit der geredet und das war von Herzen eine gute Frau. Wenn er die gesehen hat, der hat so gestrahlt, der hat die geliebt, aber er ist auch bei ihr ausgerastet. So, natürlich. Die ist einmal reingekommen, da ist er auf die losgegangen, haben wir gedacht, der bringt die um. So, weil das einfach, das, da musst du, aber ich glaube, du schaffst es dann auch nur, diese Geschichte zu überwinden, wenn du halt diesen Punkt schaffst, zu begreifen, und den schaffen nur viel, weil der Mensch nicht so belastbar ist, und wenn er halt Probleme kriegt, dann stummt er Sachen von sich weg. Das hat jeder von uns in falschen Situationen gemacht. Aber deswegen ist es ja auch im Film diese Spirale, dass immer, wenn Benny jemanden mag und wenn jemand mal kurz Benny mag, sie halt ausflippt und die andere Person so verschreckt, dass sie nicht wiederkommt. Und wenn du die Person bist, die trotzdem wiederkommt, obwohl du schon so verschreckt wurdest und da stabil bleibst, wie diese Frau Schwarz im Film oder sowas, oder auch Michael, dann kann das krass sein. So, dann ist es das, was den Leuten wahrscheinlich noch am ehesten hilft. Aber das ist schon für alle echt eine krasse, das ist schon für alle eine krasse Situation, die man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Aber die Geschichte mit dem Jungen bei mir im Zivi, die ist, das ist krass gewesen. Also das hat mich wirklich, das habe ich damals gar nicht so realisiert. Stellenweise, aber das hat mich nachhaltig immer so, weil ich danach nie wieder ein Kind getroffen habe, was so war. So, das habe ich halt nie wieder, ich habe ja auch viel gebabysittet und sowas. Das habe ich nie wieder erlebt, irgendwann mal so. Einmal habe ich das noch erlebt bei einem Jungen, der war aber Autist. Der ist halt als Autist auf die Welt gekommen. Und der war auch komplett Wahnsinn, weil der halt hochintelligent war, aber hat halt auch mal so, aber ist halt auch so Austicker gehabt. Aber das fällt nicht in die Kategorie. Deswegen, das war nochmal die zweite Ausnahmesituation, die ich mit der Betreuung eines Kindes hatte. Aber einen typischen Systemsprenger habe ich nur einmal in meinem Leben erlebt. Und das war halt dieser besagte Junge.
Wahnsinn, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele solche Systemsprenger kennengelernt, weil die damals
einfach... Der Typ, einfach, von dem du eben erzählt hast, ist ja schon... Also ich glaube, klar, das Umfeld von so einer Hauptschule, ne, ist ja natürlich auch dann einfach klar.
Also nochmal, also ich habe da auf dieser Hauptschule, wenn ich da nicht rausgekommen wäre, so, das weiß ich nicht, wie das mit mir geendet hätte. Boah, ja, total heftig. Ich meine, weißt du, was ich auch immer finde? Ich finde ja, Familien haben ja so, das ist ja in Deutschland immer so, ja, das geht keinem was an, was in unserer Familie passiert. Und man nimmt da immer so Rücksicht drauf. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin mal, dass die mal unterwegs war. Und da hat die gesehen, auf dem Weihnachtsmarkt, wie da ein Kind war, das war unterwegs und es hatte nur ein T-Shirt an. Und Weihnachtsmarkt, kannst du dir ungefähr vorstellen, was da für Temperaturen geherrscht haben. Und dann hat die Eltern oder die Mutter angesprochen, gemeint, sag mal, ziehen Sie mal bitte Ihrem Kind was an. Also es hat hier Minustemperaturen. Ich habe hier einen Pulli und eine Jacke an, ich friere. Und Ihr Kind läuft hier im T-Shirt rum. Nee, dem ist nicht kalt. Und dann war das halt irgendwie so eine, das ist halt so eine Situation, weil die Leute dich ja auch irgendwie angucken, so nach dem Motto, also misch dich mal da nicht ein, das geht dich gar nichts an. Mhm. Aber ich finde, und das ist halt immer so die Sache, Leute sollten sich viel häufiger einmischen in Sachen, wo man wirklich sieht, dass da vielleicht was im Busch ist, was nicht okay ist. Und ich meine, bei ganz vielen anderen Sachen mischen sich die Leute ja auch ein. Also ey, wie oft, wenn du in einem Mietshaus wohnst, allein das Thema, guck mal, dass du zu Hause bist, wenn die Post, wenn du schon Sachen bestellst, dass die Post da nicht ständig bei uns klingelt. Oder neulich hat mir jemand erzählt, ob ich hier meinen Müll richtig getrennt hätte. Da habe ich eine Zigarette geraucht hier, habe die vor die Wohnung geschnickt und dann hieß es, haben die eigentlich keinen Aschenbecher? Und ich denke mir so, jo, okay, Leute, entspannt euch mal wieder alle. Gibt so Situationen, wo ich mir denke, ey, wisst ihr was, es gibt so viel häusliche Gewalt und so viel Scheiße und ey, das kannst du mir manchmal nicht erzählen, gerade in so Mietswohnungen, gerade wenn die Leute so eng aneinander wohnen, kannst du mir das nicht erzählen, dass du das nicht hörst gegenüber, wenn der Vater seine Frau oder seine Kinder verdrescht oder sowas, sowas kriegst du doch mit. Mhm. Also dann musst du einfach das Ordnungsamt, das Jugendamt rufen, die Polizei rufen und so, das sollte man dann schon machen. Aber trotz alledem, dann wird natürlich das Kind auch aus der Familie rausgerissen und dann ab dann ist es natürlich ganz, ganz schwer. Ich kenne aber auch einen Freund von mir, der ist als Kind von seiner Mutter und seinem Vater weggenommen worden, kam in so eine Pflegefamilie und hat da quasi wie neue Eltern gefunden und ist bei denen aufgewachsen ganz normal. Und das ist natürlich für den ein bisschen komisch, weil diese Pflegefamilie hat natürlich nicht nur ein Pflegekind, sondern die hatten so fünf. Und da fühlt man sich auch nicht wie ein wirkliches Kind, sondern wie ein Pflegekind, weil die hatten auch noch zwei richtige Kinder. Mhm. Aber für den ist das trotzdem ganz wichtig, weil dort hat er gelernt, dort hat er einfach gelernt, wie es eigentlich zu laufen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der hat ganz furchtbares Zeug erlebt. Das hat er mir mal erzählt. Das ist aber nichts, was ich ohne hier das vor abzusprechen im Podcast erzählen kann. Aber es gibt ganz viele solcher Geschichten. Ich bekomme sowas ganz, ganz oft mit von Leuten, die sagen, yo, so und so lief es bei mir zu Hause ab. Ich kenne da ganz grauenvolle Geschichten von Leuten, wo man sagt, echt, bei dir, das hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte, du wärst in so einer gut bürgerlichen Familie aufgewachsen. Aber das ist leider Bildungsgrad übergreifend. Gibt's Arschlöcher und gibt's Scheißsituationen und Perverse und keine Ahnung was. Das ist wirklich schlimm. Deswegen Chapeau und Dankeschön an alle, die so einen Job machen hier wie der Micha oder die Frau Bafane oder wie sie auch immer heißt. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also das sind schon Jobs, wo man sagt, oh, das ist wahrscheinlich mit so wenig Erfolgserlebnissen hat es zu tun. Und das ist jetzt auch kein Job wie Arzt oder so, wo du dann wenigstens sagen kannst, ja, ich bin Erzieher oder sowas oder ich bin Erzieher, ne?
Ja, das ist fast, ja. Kann man jetzt, also das fast würde ich jetzt nicht noch aufmachen, aber was meinst du, so gerade auch so Pfleger und alles, was halt in so Krankenbetreuung reingeht, jetzt egal ob psychisch oder physisch, ja. Das sind ja eh so Jobs, da hörst du ja immer nur, dass die viel zu schlecht bezahlt sind alle und das ist halt Wahnsinn, ne? Also da macht man sich irgendwie ins Hemd, weil man $50 weniger Patreon hat und da sind halt Leute, die irgendwie jeden Tag so krasse Arbeit verrichten und man selber, also das ist halt das will ich jetzt auch gar nicht so vergleichen. Nee, aber
hast auch recht, will man nicht vergleichen, aber man hat natürlich trotzdem das Gefühl von so einem gewissen, ist schon unfair, ist schon scheiße, ist schon unfair. Normalerweise sollten solche Leute viel mehr abgefeiert werden als Piloten. Das klingt, aber trotzdem sind natürlich Piloten einfach wenn du auf eine Party kommst, sagst du, bist Pilot, dann das ist ein Pandy-Dropper, kannst du mir sagen, was du willst.
Ja, wenn du sagst, auf eine Party kommst, Pfleger, dann bist du so, erst Pfleger. Ja. Pfleger. Und das ist halt schon Wahnsinn, ja. Leider.
Ja,
sehr Max. Schwere Situation. Sehr schwerer Podcast auch, aber...
Von zwei sehr, sehr schweren Jungs, aber das ist gar kein Problem, denn das sind alles Muskeln, Leute. Und das andere, was ich muss dich noch was fragen, meine Freundin hat nämlich noch eine Frage an dich, beziehungsweise wir müssen dich noch was fragen, weil wir wussten gestern nicht, wie wir das fragen sollen. Da habe ich gesagt, ich frage das einfach im Podcast, den Maxi, vielleicht kannst du mir das erklären. Mhm. Bist du bereit?
Ja.
Wie viel Bock hast du auf die Frage? Mal von 1 bis 10?
Eine gute 4.
Was ist eigentlich die Vorgeschichte von Transformers? Ist es so, dass war es erst ein Mensch oder war es erst ein Auto? Ein LKW? Sind es LKWs oder Autos?
Beides.
Also waren es erst LKWs? Oder wie ist es passiert?
Kommen aus dem Weltall, Christian.
Kommen die aus dem Weltall?
Transformers kommen aus dem Weltall. Die sind nicht auf der Erde entstanden. Die haben sich, also ich glaube, die Entstehungsgeschichte, die gibt's glaube ich gar nicht. Es gibt halt nur, dass man sagt, dass die Autobots und die Decepticons einen ewig langen Krieg geführt haben und der hat sich irgendwann auf die Erde verlagert. Beziehungsweise Optimus Prime ist auf die Erde geflüchtet, um dort den Standort weiter aufrechtzuerhalten und zu warten und Hilfe und so fort. Irgendwie sowas war das. Keine Ahnung, Alter. Transformers und ich sind so mittelmäßig gut verwandt miteinander.
Nee, also was sind wie die Obsecticons?
Die Decepticons sind die Bösen und die Autobots, wo Optimus Prime Hauptanführer, das ist der LKW mit den blauen Beinen und dem roten Oberkörper, der ist der Anführer.
Okay,
du, jetzt aber haben wir über Systemsprenger geredet. Wollen wir vielleicht nochmal eine Stufe weitergehen? Wollen wir irgendwann mal alle Transformers alle Transformers-Filme gucken.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz Transformers.
Du hast doch vorhin, als ich bei dir kurz war und wir aufnehmen wollten und es nicht ging, hast du einmal gelacht und hast gesagt, ah, dann jetzt erzähle ich dir im Podcast. Was war das?
Das habe ich jetzt vergessen, ne?
Du hast gelacht, also hast auf dein Handy geguckt und hast gesagt, ah, das erzähle ich dir im Podcast.
Ach so, ja, das kann ich auch noch erzählen. Sehr gut, aufs Handy geguckt, das war das, was ich gebraucht habe. Und zwar schicke ich dir, also ich weiß nicht, ob ich dir das schicken kann, aber normalerweise schon. Ich schicke dir mal was, ich habe vorhin ein Meme gesehen oder so eine, fand ich sehr, sehr witzig. Und zwar von Bild München, ich schicke es dir gerade in WhatsApp, guck dir das mal an, Sneakerstorm Adrenaline, Puma wehrt sich gegen Hitler-Vorwurf. Und da gibt es einen Schuh von Puma, der sieht einfach aus wie Adolf Hitler. Guck dir den mal an. Siehst du?
Warte.
Das finde ich ja genial, ne? So, das sind die Kleinigkeiten, finde ich doch, die. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Finde ich gut, aber auch, dass ein Bild-Plus-Inhalt ist, wo jemand sagt: Oh, da würde ich gerne mal den ganzen Artikel zu lesen. Ja, ich meine,
alles. Dafür würde ich gerne Geld bezahlen.
Ja.
Titten und Hitler. Dafür würde ich Geld bezahlen. Am besten Hitler mit Titten.
Ja,
aber also jetzt Wahnsinn. Transformers.
Transformers, also es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme. Es gibt einmal Transformers von 2007, Transformers Revenge of the Fallen.
Nie gesehen.
2009, Dark of the Moon 2011.
Furchtbar.
Age of Extinction 2014.
Noch schlimmer.
The Last Night 2017.
Der schlimmste Film vielleicht, den ich jetzt, nee, nicht nehme, aber ja, der war schon richtig schlimm.
Hier vom Sohn vom Nike, Erfinder, Bumblebee.
Toller Film.
Der ja ganz gut sein soll, ne?
Der ist wirklich fantastisch, den liebe ich ganz doll.
Ja.
Das ist total absurd, dass der so gut ist.
Ist ja von Travis Knight, der ja wirklich der Sohn ist vom Nike-Gründer.
Ja.
Das finde ich Wahnsinn. Aber alle anderen sind natürlich von Michael Bay. Ich habe übrigens gestern so eine geile Family Guy-Folge, da sagen die, da ging es um Peter seinen Job verloren, aber es wird von verschiedenen Regisseuren gezeigt, wie. Und dann macht man einmal so auf Quentin Tarantino-Style gemacht, wie es da aussehen würde, einmal auf Wes Anderson, was unfassbar geil ist, und einmal Michael Bay.
Kann ich ihm das empfehlen. Großartig.
Ja, Michael Bay hat die gemacht, dafür ist er bekannt, ne, für diese Transformers-Filme.
Ja, der hat auch mal coolere Sachen gemacht, wie Bad Boys und so, aber inzwischen ist der für Transformers ein bisschen...
Hat er auch Baywatch gemacht, ganz ehrlich? Nee, ne?
Baywatch?
Ja, wegen Michael Bay.
Gaggig.
Gut, ne?
Ja.
Das sind die kleinen Dinger, Max. Die hab ich immer da. Die habe ich immer da für dich. Wenn du mal nicht so gut drauf bist wie gerade, dann sagst du, Chris, was hast du da? Und dann kann ich sagen, guck mal.
Hat auch Baymax gemacht.
Baymax hat auch noch gemacht, ja. Sag mal, hat er wirklich gemacht?
Und Babylon Berlin.
Warte, ich gucke jetzt mal wirklich, was er gemacht hat. Nur mal so. Bad Boys.
Auf jeden Fall. 1 und 2.
Armageddon. Pearl Harbor.
Armageddon ist schon geil, Alter.
Pearl Harbor
finde ich doof.
Pain and Gain.
Der muss sehr gut sein. Nicht gesehen.
13 Hours. The Secret Soldier of Benghazi. Six Underground, das ist doch dieser Scheißfilm, der jetzt auf
Ding.
Ist
nicht mit Ryan Reynolds?
Ja, das ist doch der Netflix. Das ist doch das peinliche Filmchen, was auf Netflix. Ja, schade.
Wo Schröckert gesagt hat, das ist ein Film, den darf nur Michael. Damit kommt nur Michael Bay davon, hat er gesagt.
Oh, und es ist raus. EM wird verschoben, Max. Ich glaube es nicht. Das ist also wirklich. Jetzt ist es da. Die EM wird auch noch verschoben. Ja, okay, Michael Bay, vielleicht jetzt gerade bei der ganzen Inside-Stimmung nicht das Beste, was man gucken kann. Aber nächste Woche bei uns die großen Roland Emmerich, seine größten Hits. Ich glaube einfach, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir gute Laune den Leuten bringen. Deswegen war heute schon ein guter Laune-Podcast. Und was haben wir nächste Woche für ein Thema? Was haben wir nochmal nächste Woche für ein Thema? Mulan. Ne?
Mulan ist dann zu 50% auf jeden Fall ein gutes Thema, wenn wir über den neuen, wenn wir den alten reden.
Oh, da hat der Max aber auch, da hast du aber auch was gerade ein bisschen reingewürzt, ne? Ah nee, über den neuen kannst du einfach noch nicht sagen, wie du den findest. Nee,
darf ich
auch
noch nicht sagen. Da weiß man nicht, wie das Gewürz schmeckt, weiß ich noch nicht.
Okay, darf man ja nichts sagen.
Ein bisschen salty sein.
Also 875 Minuten dauert, wenn man alle Filme schaut, ich hab's gerade mal zusammengerechnet, alle Transformer, 875 Minuten, da weiß man alles.
Was?
875 Minuten dauern alle Filme.
Dann geht ja jeder 200 Minuten.
Ja.
Nee.
Doch. Doch.
Es sind 5 Filme, 2,5 Stunden.
Es sind 6 Filme. Bumblebee.
Aber Bumblebee geht 2, oder? Max, Bumblebee hatte so ein bisschen Max, Überlänge. Der ging so.
Max, es dauert 875 Minuten.
Und wir reden nur von Transformers.
Transformer Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Night und Bumblebee dauern zusammen 875 Minuten.
Hä, das ist ja sau lang, ey.
Das ist wahnsinnig lang, ja.
Oh Mann, ey, ich habe die alle gesehen. Das heißt, ich habe mindestens 700 Minuten, 600 Minuten meiner Zeit verschenkt.
Nee, Max, du hast 875 Minuten. Ach so, ja, wegen Bumblebee meinst du.
Ja, und wegen der erste ist auch okay. Okay. Den ersten mag ich gern.
Gut, schade, dass die so schlecht waren leider, aber
es hat für 5 Filme gereicht, also.
Aber wir beide, Max, machen einfach noch den 7. Teil, und zwar Transformers, wie alles begann. Den machen wir zusammen. Wie wir die Vorgeschichte von Optimus Prime erzählen.
Ja.
Young so Prime,
der Wissenschaftler, ein total nüchterner Mechatroniker.
Dealen wir auch schön ein, lassen wir vom Günd, machen wir natürlich schön über Prime, ist ja logisch.
Ja.
So. bietet sich an. Können wir dann einfach machen. Gut, dann würde ich sagen, das war ein ganz schöner, das war ein ganz schön, das war ein Upper, unser Podcast heute, aber ich fand einen sehr geilen Podcast. Wir waren mal ein bisschen deep wieder. Hat mir Spaß gemacht.
Ich liebe immer das direkt, das immer so
aufzukommen.
Das war unsere beste Show.
Das muss man sagen den Leuten, die, weil die übernehmen das. Die gehen nämlich jetzt her und sagen, okay, komm, ich tipp's mal wieder rein auf
iTunes. Ich fand's auch eine geile Folge.
Aber ich fand's wirklich eine geile Folge. Aber wenn man sagt, es war nicht so eine gute Folge heute irgendwie, dann gehen die Leute,
ja, also wie man so Berlin-Gig. Ich habe ganz oft gelesen, ja, Berlin-Gig fand ich gar nicht so schlecht, bis ihr gesagt habt, dass ihr den super kacke fandet. Seitdem bin ich ihn auch scheiße.
Ja.
Deswegen immer sagen, dass ihr es mega fandet, Leute. Aber fand heute, ich weiß ja, wie ich unsere Folgen finde. Ich finde unsere Folgen immer gern. Hört die immer gern. Ich höre die auch einfach nochmal nach.
Das ist übrigens wahr, Leute. Der Max hört seine, nicht viele Podcasts, aber hauptsächlich seine eigenen. Das finde ich bedenklich, aber freut mich auch. Toll.
Ich höre immer meine Sachen, A Man Cave und Autokino. Nugular höre ich manchmal, wenn ich das Thema mag. wenn ich finde, dass ich gut abgeliefert habe. höre ich nochmal Nugular. Manchmal höre ich Prosecco Laune. Und ansonsten höre ich noch Mordlust, Sekten und Kult und Zeitverbrechen. Nur so gute Laune-Themen.
Gut. Erklärt einiges, aber nicht alles. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, guckt auf Patreon bei uns vorbei. Wir haben neue Formate, ganz neues Zeug gemacht, mit Video sogar. Und ansonsten, bleibt gesund.
Bleibt gesund, Leute. Tschüss.
Tschö.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.